Wir wollen uns heute einem Ausdruck zuwenden, den wir sehr oft im Neuen Testament finden, und zwar der Herr als der Sohn des Menschen. Dazu möchte ich ein Wort, einen Abschnitt lesen, und zwar aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, von Vers 59 ab. Hier werden wir an die Leidensgeschichte des Herrn erinnert, an die zweite Gerichtsverhandlung. Da heißt es, die hohen Priester aber und die Ältesten und das ganze Synedrium suchten falsches Zeugnis wider Jesum, damit sie ihn zum Tode brächten. Und sie fanden keines, wiewohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herzu und sprachen, dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen ihn aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortet du nichts? Was zeugen diese wider dich? Jesus aber schwieg. Und der hohe Priester hob an und sprach zu ihm, ich beschwöre dich, bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Was bedürfen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was dünkt euch? Sie beantworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber gaben ihm Backenstreiche und sprachen, weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Soweit zunächst Gottes Wort. Meine Lieben, wir haben uns gestern Nachmittag schon etwas mit der wunderbaren Verheißung beschäftigt, die wir im Alten Testament finden. Und zwar die Verheißung, die Gott David gegeben hatte, dass einer seiner Nachkommen einmal aufstehen würde und dass Gott ihm ein ewig bleibendes, ein unveränderliches, ein unübertragbares Königtum geben würde. Diese Verheißung ist eigentlich eine der entscheidendsten Verheißungen des Alten Testamentes überhaupt. Wer sich einmal die Mühe macht, so die prophetischen Zeugnisse im Alten Testament aufmerksam zu lesen, der wird immer wieder die Feststellung machen, dass gerade mit dieser sogenannten Davids Verheißung die großen, weitreichenden Verheißungen im Alten Testament in Verbindung stehen. Dieser Aussage Sohn Davids wird in der Heiligen Schrift sehr oft als ein Hoheitstitel des Herrn Jesus bezeichnet. Unter diesem Titel wurde der Messias erwartet. Also Sohn Davids weist auf eine ganz besondere messianische Stellung hin. Und wir haben uns gestern Nachmittag daran erinnert, dass wir im Alten Testament sehr, sehr viele Hinweise und Aussagen finden, die alle Bezug nehmen auf diese bedeutungsvolle Verheißung Gottes. Durch die ganze Geschichte Israels hindurch kann man das verfolgen. Und ich sagte schon, dass es wiederholt Situationen gegeben hat, wo praktisch das Volk Israel, vor allen Dingen auch später das Königreich Juda, einen Tiefststand erreicht hatte. wo es menschlich betrachtet kaum noch Hoffnung, kaum noch Aussichten gegeben hat. Aber gerade in solchen Situationen war es Auftrag der Propheten, dem Volke zu sagen, um Davids Willen werde ich euch nicht auslöschen. Gott legte Wert darauf, diese Verheißung aufrecht zu erhalten. Später sagt der Prophet Jesaja, dass es die gewisse oder die unabänderliche Gnade Davids ist. Auf diese Aussage weist bekanntlich auch der Apostel Paulus später in Apostelgeschichte 13 hin. Die unabänderliche Gnade Davids. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, Gott steht zu seiner Zusage. Wir haben uns auch daran erinnert, dass gerade in den prophetischen Büchern, denken wir an Jesaja, Jeremia, Amos, sehr oft Bezug genommen wird auf diesen Sohn Davids und damit auch auf das gewaltige Königreich, das einmal der Sohn Davids in Besitz nehmen wird. Im Propheten Hesekiel wird von dem König Zedekia gesagt, dass er der Letzte war, der auf dem Thron Davids sitzt. Es wird keiner mehr, so sagt der Prophet, auf diesem Thron sitzen, bis dass der kommt, dem dieser Thron gehört. Und tatsächlich hat sich diese Weissagung dann auch in der Geschichte bewahrheitet. Denn Zedekia war der letzte König aus dem Hause und aus dem Geschlecht Davids, der König war im Königreich Juda. Von da an gab es keinen König mehr aus dem Hause und dem Geschlecht Davids. Bis dass der kommt, so hatte Hesekiel vorausgesagt, dem das Recht gehören wird. Und wir wissen, dass diese Weissagung hinweist auf das Neue Testament. Und ich sagte schon, dass das Neue Testament dann tatsächlich mit diesen bedeutungsvollen Worten beginnt, dass es das Geschlecht des Sohnes Davids ist und des Sohnes Abrahams. Dieser erste Vers im Matthäusevangelium ist gleichsam einmal die Überschrift für das Matthäusevangelium, andererseits aber auch die wunderbare Feststellung, dass Gott sein Verheißungswort eingelöst hat. Das Matthäusevangelium wird in diese zwei Abschnitte eingeteilt. Und zwar finden wir im ersten Abschnitt den Herrn Jesus als den Sohn Davids und im zweiten als der Sohn Abrahams. Wir finden sehr oft in den Evangelien gerade diesen Ausdruck Sohn Davids. Ich erinnerte schon an viele damals in Israel, die auf diesen Titel des Herrn Jesus hinwiesen und gleichsam von ihm Heilung oder Hilfe erwartet haben. Ich erinnere an jene Blinden an dem Wege nach Jericho, die riefen, Sohn Davids, erbarme dich unser. Und wir fragen mit Recht, was wollten diese Leute oder wie kamen sie auf diesen Gedanken, von dem Herrn Jesus etwas zu erwarten? Nun, wenn wir die prophetischen Zeugnisse des Alten Testamentes lesen, ich erinnere an das Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 35, dann wird dort in aller Deutlichkeit bezeugt, dass dieser Sohn Davids nicht nur ein gewaltiges Reich in Besitz nehmen wird, sondern dass mit seinem Kommen auch eine Veränderung der bestehenden Lebensverhältnisse verbunden ist. Der Prophet Jesaja sagt schon vorausschauend, dann werden die Blinden sehen, die Lahmen werden gehen, die Tauben werden hören. Und wir wissen, dass selbst Johannes der Täufer in gewisse Schwierigkeiten kam, als er gefangen gesetzt wurde, ob wirklich der Herr Jesus dieser verheißene Messias oder Christus war. Er ließ durch seine Jünger den Herrn Jesus fragen, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und der Jesus gibt ihm ja dann diese bedeutungsvolle Antwort, indem er den Jüngern des Johannes sagt, geht und saget Johannes, was ihr seht. Die Blinden sehen, die Tauben können hören, die Lahmen können gehen und den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Das waren die Beweise, dass er tatsächlich dieser verheißene Messias war, dieser Sohn Davids. Und gerade das Neue Testament legt ungeheuren Wert darauf, gerade diese Rechtmäßigkeit seiner messianischen Stellung als Sohn Davids zu bezeugen. Darum finden wir auch in den Evangelien zwei Geschlechtsregister oder zwei Ahnentafeln, wo dieser Nachweis erbracht wird, dass der Herr tatsächlich aus dem Hause oder aus dem Geschlecht Davids war. Das eine Geschlechtsregister finden wir bei Matthäus am Anfang und das zweite Geschlechtsregister finden wir bei Lukas, und zwar bei Lukas im dritten Kapitel. Es besteht zwischen diesen beiden Geschlechtsregister ein kleiner, aber bedeutungsvoller Unterschied. Und zwar, wenn wir das einmal miteinander vergleichen, dann finden wir bei Lukas, Kapitel 3, Vers 23 und folgende, das Geschlechtsregister der Maria, wobei Josef hier als Schwiegersohn des Eli aufgeführt wird. Bei Matthäus haben wir das Geschlechtsregister von Josef. Aber in beiden Geschlechtsregistern, wir können das selbst einmal nachlesen, wird ganz besonders darauf hingewiesen, dass Josef, obwohl er in beiden erwähnt wird, nicht der rechtmäßige Vater gewesen ist. Wohl war Maria die Mutter, aber Josef war nicht der rechtmäßige Vater. In beiden Geschlechtsregistern wird das sehr deutlich bezeugt, zum Beispiel nach Lukas, Kapitel 3, Vers 23, und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war, wie man meinte, ein Sohn des Josefs, des Eli, und dann folgt das Geschlechtsregister. Also hier wird sehr deutlich gesagt, man meinte das. Bei Matthäus wird das ebenso deutlich bezeugt, und zwar am Ende des Geschlechtsregisters, Matthäus 1, Vers 15, ich lese einmal im Zusammenhang. Eliud aber zeugte Eleazar, Eleazar aber zeugte Matan, Matan aber zeugte Jakob. Jakob war der Vater von Josef. Und dann heißt es, Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Also es heißt nicht, und Josef zeugte Jesus. denn er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Aber hier werden wir daran erinnert, dass beide, sowohl Maria wie auch Josef, aus dem Hause Davids kamen. Von daher hatte der Herr einen Rechtsanspruch auf den Thron Davids. Dadurch, weil Josef Maria zu sich nahm als seine Frau, wurde vor dem Gesetz gleichsam der Herr auch der Sohn Josefs. Von daher bestand ein Rechtsanspruch auf den Thron Davids. Der Jesus war also tatsächlich der rechtmäßige Thronerbe des Hauses Davids. Und von daher hätte man von Seiten der Juden zumindest diese Frage einmal ganz genau untersuchen müssen, ob tatsächlich hier dieser Rechtsanspruch berechtigterweise erhoben werden konnte. Aber hier finden wir, dass gerade die geistlichen Führer diese Frage nicht untersucht haben. Und hier liegt eigentlich die größte Schuld von Seiten der Juden. Die Masse des Volkes war weitgehend davon überzeugt, dass der Herr Jesus der Sohn Davids war. Es gibt einige Stellen in den Evangelien, wo darauf hingewiesen wird. An einer Stelle heißt es, dass man im Zweifel war, ist er nun der Sohn Davids oder nicht. Wobei einige dann einwandten, der kann es nicht sein, denn der Sohn Davids kommt ja nach den Verheißungen Gottes aus Bethlehem, während der Jesus von Galiläa kam. Von daher glaubte man, dass er es nicht war. Aber ein entscheidender Beweis waren seine Werke und seine Macht, die er offenbarte. Und gerade hier machten sich die Pharisäer schuldig, zusammen mit den anderen geistlichen Führern. Und das finden wir in Matthäus 12, wo der Jesus gewaltige Wunder getan hatte. Unter anderem auch hatte er Blinde sehend gemacht. Er hatte Stummen die Rede gegeben. Und dann heißt es in Matthäus 12, Vers 23, und es erstaunte die ganze Volksmenge und sagte, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Und dann kommt eigentlich das Erschütternde. Und hier wird die große Schuld der geistlichen Führer deutlich, indem sie sagten, das ist nicht der Sohn Davids. Und was er tut, geschieht nicht in der Kraft Gottes, sondern er treibt die Dämonen aus durch den Teufel selbst. Er kommt und ist im Auftrage des Teufels gekommen. Und das war eigentlich die furchtbarste Sünde, die der Herr auch hier als die Lästerung des Heiligen Geistes bezeichnet. Gegen besseres Wissen handelten hier die geistlichen Führer, weil einfach aus der Eifersucht heraus sie den Rechtsanspruch des Herrn Jesus nicht anerkennen wollten. Von daher schrieben sie die Werke und die Tätigkeit des Herrn gleichsam dem Teufel zu. Und wir wissen, dass der Herr bei dieser Gelegenheit ein ganz hartes Wort auch über die geistlichen Führer sagen muss. Die letzte Offenbarung als Sohn Davids finden wir bei Matthäus dann in Kapitel 21. Und hier, glaube ich, haben wir den Höhepunkt, In dieser Offenbarung, wir werden daran erinnert, dass der Herr im Begriff stand, hinaufzugehen nach Jerusalem. Wir kennen diese Begebenheit, soweit wir etwas vertraut sind mit der Bibel. Er sendet seine Jünger aus, dass sie einen Esel und ein Eselsfüllen holen. Er setzt sich darauf und reitet so in Jerusalem hinein. Damit erfüllt sich eine Weissagung, die schon der Prophet Zacharja in Kapitel 9, Vers 9 niedergeschrieben hat. Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einem Esel und auf einem Füllen des Lasttiers Jungen. Diese Weissagung hat sich wörtlich erfüllt, als der Herr in Jerusalem einzog. Das Volk war ganz begeistert. Als der Herr in Jerusalem einzog, und wir lesen dann in Matthäus 21, Vers 9, die Volksmenge aber, welche vor ihm hergingen und nachfolgte, rief und sprach, Hosanna, dem Sohne Davids, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Aber dieser triumphale Einzug des Herrn in Jerusalem löste bei den geistlichen Führern, sowohl bei den Pharisäern, den Schriftgelehrten und hohen Priestern, gleichsam diesen Gedanken aus, jetzt muss endgültig dieser Herr beseitigt wird. Und man kam zusammen zu überlegen, wie man ihn beseitigen konnte. Meine Lieben, in allen Evangelien wird dann diese Gerichtsverhandlung beschrieben. Es war ein Schauprozess, wo schon vorher feststand, dass es mit einem Todesurteil enden muss. Also kein rechtmäßiger Prozess, sondern es war von vornherein festgelegt, der muss sterben, der muss beseitigt werden. Und von daher hatte man alles aufgeboten, um den Herrn Jesus in irgendeiner Weise etwas zur Last zu legen. Hier in diesen verlesenen Versen in Matthäus 26 haben wir die zweite Gerichtsverhandlung. Bei dieser Gelegenheit kamen und standen Zeugen auf, aber ihr Zeugnis stand nicht überein, so dass der hohe Priester daraufhin gleichsam die Initiative ergriff und den Herrn Jesus dann unter einen Schwur stellte. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, bist du der Christus, der Sohn Gottes. Auf diese Frage musste ein Angeklagter damals antworten. Es war gleichsam ein Schwur, wo er gefordert war, diesem Schwur entsprechend sich dazu zu stellen. Und der Jesus tut das. Aber wir sollten einmal besonders auf die Aussage des Herrn Jesus achten, weil sie von ganz besonderer Bedeutung ist. Da heißt es, als der hohe Priester ihm diese Frage stellte, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Da spricht Jesus zu ihm, Vers 64, du hast es gesagt. Oder mit anderen Worten, jawohl, das stimmt. Ich bin der Christus, ich bin der Sohn Gottes. Dann aber kommt ein Zusatz, und das ist von Wichtigkeit. Da heißt es, von nun an aber werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Und damit ändert sich etwas hier in dem Verhältnis zwischen dem Herrn Jesus und dem Volke Israel. Bis dahin hatte er sich ihnen geoffenbart als der Sohn Davids. Und mit dieser Verheißung stand seine Königsherrschaft in Verbindung. Wir finden viele Stellen im Alten Testament, wo gerade diese Verheißungen Davids auch in Verbindung gebracht werden mit seiner Königsstellung. Ich möchte nur auf einen Psalm hinweisen, wo das sehr deutlich erkennbar ist, und zwar in Psalm 24. Da heißt es, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebet ihr Tore eurer Häupter und erhebt euch ewige Pforte, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Und wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Aber dieser König der Herrlichkeit wurde damals von den Juden verworfen. Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen. Jetzt redet der Herr nicht mehr vom Sohne Davids. Jetzt redet er von seiner Stellung als Sohn des Menschen. In diesem Charakter als Sohn des Menschen wird der Herr in der Heiligen Schrift immer wieder als der große Welterlöser, aber auch als der Weltenrichter betrachtet. Es gibt in den Namen, die der Herr Jesus trägt, bedeutungsvolle Unterschiede. Wir sind am Anfang dieser Stunde daran erinnert worden an den Namen Jesus. Aber der Name Jesus ist nur ein Name unter vielen. Wer aufmerksam einmal die Heilige Schrift untersucht, wird das sehr leicht feststellen können, dass sehr, sehr viele Namen auf den Herrn Jesus angewendet werden. Und jeder Name ist Ausdruck eines bestimmten Wesenszugs seiner Herrlichkeit, seiner Größe, seines Dienstes oder seines Werkes. Es gibt keinen Namen, der in der Lage wäre, alles das zum Ausdruck zu bringen, was einfach verborgen ist in der Herrlichkeit und Größe des Herrn Jesus. Wenn die Heilige Schrift von ihm redet als dem Sohne Davids, dann steht dieser Name in ganz besonderer Weise in Verbindung mit den Verheißungen und Segnungen, die Gott dem Volke Israel gegeben hat, in Verbindung mit ihrem König, Erlöser und Erretter, Jesus Christus. Wenn die Heilige Schrift von dem Sohn des Menschen redet, dann geht diese Aussage über den engen Bereich des Judentums hinaus. Und ich sagte schon, unter diesem Charakter oder in diesem Namen wird der Herr gesehen als der große Welterlöser und ebenso als der große Weltenrichter. Im Neuen Testament wird dieser Name oder dieser Ausdruck Sohn des Menschen über 80 Mal erwähnt. Im Alten Testament gibt es zwei Stellen, die von ihm reden als dem Sohn des Menschen. Und zwar finden wir diese beiden Stellen einmal in Psalm 8 und die andere Stelle im Propheten Daniel Kapitel 7. Diese beiden Stellen sind sehr bezeichnend. Denn in diesen beiden Stellen kommt etwas zum Ausdruck von der großen Bedeutung, die einfach der Sohn des Menschen hat. Und zwar weist die Stelle in Psalm 8 vor allen Dingen auf seine Erniedrigung hin. Wir kennen diese bekannte Frage, die in diesem Psalm gestellt wird. Was ist der Mensch und des Menschen Sohn, dass du seiner gedenkst? Hier wird diese Frage gestellt, was ist der Mensch? Aber gleichzeitig auch, was ist der Sohn des Menschen oder des Menschen Sohn? Diese Aussage wird später im Hebräerbrief Kapitel 2 übernommen, wo der Schreiber des Hebräerbriefes dann darauf hinweist, dass er, der Herr Jesus, dieser Menschensohn geworden ist, der ein wenig niedriger geworden ist als die Engel, dann aber durch Gottes Gnade erhöht worden ist, nachdem er für alle oder für alles den Tod geschmeckt hat. Die andere Stelle, die wir im Propheten Daniel finden, sie weist auf seine Erhöhung hin. Und hier tritt mehr der richtende Charakter in Erscheinung und ebenso der herrschende. An dieser Stelle wird auf die Zukunft hingewiesen. Da heißt es in Daniel Kapitel 7, Vers 13, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Wir dürfen wohl mit Bestimmtheit annehmen, dass zumindest die Schriftgelehrten und Pharisäer und auch die hohen Priester diese Schriftstelle gekannt haben. Und als der Jesus sich in diesem Charakter vorstellt, da wussten sie, hier steht der Erlöser, hier steht der Messias vor uns. Und sie wollten ihn nicht. Von daher wurde das Urteil gesprochen, er ist des Todes schuldig. Aber vielleicht kann es auch zu unserer aller Belehrung dienen. Wenn wir einmal diese Stellen kurz etwas untersuchen, die wir in den Evangelien finden. Es würde gewiss zu weit führen, wenn wir hier auf alle Stellen eingehen würden. Ich sagte schon, in den Evangelien haben wir über 80 Stellen, wo der Herr Jesus sich immer wieder als Sohn des Menschen bezeichnet. Man könnte diese Stellen in den Evangelien, überhaupt im Neuen Testament, vielleicht in 4 Gruppen oder Abschnitte einteilen. Und zwar, wenn der Herr Jesus sich als Sohn des Menschen bezeichnet, dann wird dadurch erstens zum Ausdruck gebracht, dass er, der Sohn Gottes, wahrer, wahrhaftiger Mensch geworden ist. Zweitens, in diesem Ausdruck Sohn des Menschen kommt die Selbstlosigkeit seines Dienstes zum Ausdruck. Drittens, in diesem Namen Sohn des Menschen bezeugt der Herr, die Bereitschaft seines bedingungslosen Gehorsams. Und viertens, in dem Namen oder unter dem Namen Sohn des Menschen offenbart der Herr Jesus auch seine gewaltige Macht. Von daher ist es schon der Mühe wert, einmal einen kurzen Blick auf diese Aussagen zu werfen, die wir in den Evangelien finden. Ausdruck seiner göttlichen Macht, auch das verbirgt sich hinter dem Namen Sohn des Menschen. Diese Aussage finden wir im Evangelium nach Johannes, und zwar Kapitel 3. Wir werden morgen, so der Gnade schenkt, näher darauf eingehen. Ich möchte diese Stelle nur hier kurz lesen, weil hier beides gleichsam zusammen genannt wird, und zwar Sohn Gottes und Sohn des Menschen. Und zwar Kapitel 3, Vers 13, da heißt es, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Merken wir, hier wird Gottes Sohnschaft und Sohn des Menschen gleichsam miteinander verbunden. Im nächsten Vers finden wir dann eine weitere Aussage, wo der Herr dann auf die Notwendigkeit seines Leidensweges hinweist und das in Verbindung bringt mit jenem Beispiel in der Wüste. Denn gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Göttliche Macht verbirgt sich hinter diesem Namen Sohn des Menschen. Aber wir finden auch einige sehr bedeutungsvolle Aussagen im Blick auf die Selbstlosigkeit seines Dienstes. Und da möchte ich besonders auf eine Aussage hinweisen, die sowohl bei Matthäus wie auch bei Markus erwähnt wird. Und ich denke, es ist eine der bedeutendsten Aussagen, die wir gewiss alle mehr oder weniger kennen, und zwar im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45. Da sagt der Herr, und das ist eigentlich Zusammenfassung seines Dienstes und seiner Aufgabe überhaupt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für viel, als Lösegeld für viele. Hier fasst der Herr sein Werk, seine Aufgabe, gleichsam in diese wenigen Worte zusammen. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen als der große Diener. Und damit steht die Aussage nach Markus 10, Matthäus 20, Vers 28 in Übereinstimmung mit dem, was Jesaja bezeugt, wenn er ihn als den Knecht vorstellt. Mein Knecht, jeder kann einmal nachlesen, wie oft wir diese Aussage bei Jesaja finden. Mein Knecht, der bereit war, alles hinzugeben, um seinen Gott und Vater zu verherrlichen. Wir finden noch eine andere Stelle, die etwas von dieser großen Selbstlosigkeit seines Dienstes bezeugt. Und das ist eine Stelle im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Hier fasst der Herr Jesus noch einmal das zusammen, warum er in diese Welt gekommen ist. Da heißt es Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Meine Lieben, wenn wir darüber nachdenken, dann stehen wir hier vor dem unbegreiflichen Wunder und Geheimnis der göttlichen Liebe. Denn der, der diese Worte ausgesprochen hat, war der Mensch gewordene Sohn Gottes. Von ihm sagt einmal der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, der reich war, aber um euretwillen arm geworden ist, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das war der, der nach Matthäus 8, Vers 20 damals sagen musste, die Füchse haben Höhlen und die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wohin er sein Haupt legen kann. So arm ist der Sohn Gottes, der Schöpfer aller Dinge geworden. Und mit Recht fragen wir, warum? Und die Antwort gibt uns Gottes Wort, um zu retten, was verloren ist. Mein Lieben, einen anderen Weg gab es nicht, sondern der Sohn Gottes musste Mensch werden. So sagt es auch der Schreiber des Hebräerbriefes. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen. Er wurde Mensch und er wurde wahrhaftiger Mensch. Und gerade in diesem Titel Sohn des Menschen kommt das in so besonderer Weise zum Ausdruck. Diese völlige Selbstlosigkeit, aber auch diese Bereitschaft, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und ich denke, jeder, der etwas vertraut ist mit den Evangelien, der weiß um diese Stellen, die wir sowohl bei Matthäus, Markus und Lukas finden, wo der Herr sich bereit erklärt, diesen Weg zu gehen, der unumgänglich notwendig war, wenn wir erlöst und errettet werden sollten. Einen solchen Hinweis finden wir bei Matthäus Kapitel 16, Vers 21. Da sagt der Herr, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse. Wir wissen, dass dreimal eine solche Leidensankündigung in den Evangelien zu finden ist. Die nächste finden wir Kapitel 17, 22, dann in Kapitel 20, Vers 18. Und hier wird in aller Deutlichkeit bezeugt, was der Herr tun wollte. Denn hier heißt es, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen, und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen, und am dritten Tage wird er auferstehen. Er war bereit, als Sohn des Menschen. Und hinter diesem Namen, ich sage noch einmal, verbirgt sich immer auch seine Stellung als Sohn Gottes, hinaufzugehen nach Golgatha, bereit, sich in die Hände der Sünder zu begeben, um das wahre Schuld- und Sündopfer zu werden. Aber hinter diesem Namen Sohn des Menschen steht auch seine gewaltige Macht. Und ich denke, auf diese Stelle sollten wir vielleicht auch noch einmal hinweisen. Wir finden sie auch in verschiedenen Evangelien. Zunächst hier in Matthäus 8:9. Da wird uns eine Begebenheit geschildert. Auch Markus, Lukas berichten darüber. Da wird ein Gelähmter zu dem Herrn Jesus gebracht, in der Erwartung, dass er von dem Herrn gesund gemacht wird. Wir wissen, man hatte sich sehr viel Mühe gemacht, sogar das Dach abgedeckt, damit man zu ihm kam. Und dann sagt der Herr Jesus ein überaus bedeutungsvolles Wort zu diesem Gelähmten: Sei gutes Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und diese Aussage löste bei den anwesenden geistlichen Führern ganz gewaltigen Protest aus. Denn wer kann Sünden vergeben? Das wussten die Juden ganz genau. Kein Mensch kann Sünden vergeben. Das kann nur Gott. Es sei denn, dass jemand im Auftrage Gottes handelt. So hatten durchaus die Priester im Alten Testament das Recht, Sünden zu vergeben, aber nur in Verbindung mit einem Sünde- oder Schuldopfer. Wenn im Alten Testament jemand gesündigt hatte und er brachte ein Sünde- oder Schuldopfer, dann war der Priester durchaus berechtigt, ihm im Auftrage Gottes zu sagen: Und jetzt sind deine Sünden vergeben. Aber hier war kein Schuldopfer. Hier war auch kein Priester. Hier stand der Sohn des Menschen. Und der Jesus sagt zu ihnen, weil er ihre Gedanken genau erkannt hatte: Auf dass ihr aber wisset, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Dann spricht er zu dem Gelähmten: Nimm dein Bett und wandle, stehe auf. Merken wir, hier sehen wir etwas von der göttlichen Macht, über die der Sohn des Menschen verfügte. Er hatte die Macht, Sünden zu vergeben, auch ohne dass dieser Mann ein Schuldopfer darbrachte, weil er selbst später dieses Schuldopfer werden wollte. Deshalb konnte er hier auch Sünden vergeben. Diese Kraft, diese Macht hatte er. Wir finden später noch einmal den Herrn Jesus in diesem Charakter wieder, und zwar in der Apostelgeschichte 7. in Verbindung mit Stephanus, der, als er unter den Steinwürfen zusammenbrach, den Herrn Jesus sah. Er sah: Ich sehe den Sohn des Menschen stehen zur Rechten der Macht Gottes. Das war für die Juden zu viel. Und wir wissen, dass sie sich einmütig auf ihn stürzten und dass er hier sein Leben lassen musste. Aber wir finden ihn wieder, und zwar im letzten Buch der Offenbarung. Hier wird der Jesus zweimal als Sohn des Menschen vorgestellt. Und ich denke, wir sollten diese beiden Stellen auch nur noch kurz lesen, weil hier etwas deutlich wird von diesem Charakter als Richter, wie er hier in Erscheinung tritt. Er steht vor uns zunächst einmal in Kapitel 1, und zwar in den Versen 12 und 13. Da heißt es: Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der 7 Leuchter einen, gleich dem Sohne des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und seine Haare weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Hier steht der Herr vor uns als der Richter, aber nicht so sehr in dem Charakter als Richter der Welt, sondern als der Richter inmitten der Versammlungen. Wir sollten das wohl beachten. Hier wird der Herr vorgestellt, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und diese sieben goldenen Leuchter sind nach dem Buch der Offenbarung ein Hinweis auf die Versammlung Gottes in ihrer Verantwortlichkeit. Das wird später in nachfolgenden Kapitel 2 und 3 sehr deutlich bezeugt. Er richtet, spricht Recht, und seinem alles durchdringenden Auge entgeht nichts. Wir sollten uns auch dessen bewusst sein, dass er richtend auch durch unsere Reihen geht, dass ihm nichts verborgen ist. Als Weltenrichter finden wir ihn später, und zwar in Offenbarung 14. Da wird er uns vorgestellt, da heißt es, dass er hier vorgestellt wird, da heißt es, Kapitel 14, Vers 14, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne des Menschen, welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schick deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntes ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Wir bezweifeln nicht, dass wir hier jene Offenbarung haben, auf die der Herr in Matthäus 24 hinweist, wenn er von dem Kommen des Sohnes des Menschen spricht. Und wie wird das sein? Da sagt der Herr, es wird sein, wie der Blitz leuchtet vom Osten bis zum Westen. Also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und damit ist gewiss die Frage verbunden, wer kann vor diesem Sohn des Menschen überhaupt bestehen? Meine Lieben, da kann kein Mensch bestehen, es sei denn, dass wir ihn als unseren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben. Dass er wirklich das ist, was Gottes Wort uns immer wieder vorstellt, der große Heiland und Erretter. Darum wurde er Mensch. Aber er wurde auch Mensch, um richtend einzugreifen. Und dieser Augenblick steht bevor. Heute offenbart er noch seine Gnade, dass er gekommen ist, zu retten, was verloren ist. Aber wir wissen, dass die Gnadenzeit begrenzt ist. Und wir wissen nicht, wie lange sie dauert. Aber das eine wissen wir, dass sich alles erfüllen wird, was Gottes Wort sagt. So wie sich sein Weg erfüllt hat, den er in Niedrigkeit gegangen ist bis nach Golgatha, so wird sich auch das andere erfüllen. Er wird kommen auf den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben.